Jesus Christus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Gott hat sich immer wieder offenbar gemacht den Menschen. Abraham hat das Reden Gottes wahrgenommen, hat ihm Aufmerksamkeit geschenkt und ihm gefolgt. Er ist ausgefüllt worden von Verheißungen Gottes, von der Führung durch Gott. Und sein ganzes Leben bekam einen neuen Inhalt unter der Sinnhaftigkeit der Verheißung Gottes. So wurde er ein Segen für viele. Und Gott hat auch seine Gegenwart dem ganzen Volk Israel in Ägypten gezeigt, indem er sie durch das Pascha vorbildlich, vorausbildend über das künftige Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt, heraus errettet und sie auf dem Berg Sinai zu einem Volk gemacht, das eine Verfassung bekommt und einen Bundesgott, der diesem Volk Treue zuspricht. Und damit dieses Volk immer weiß, dass er mit ihnen ist, hat er auch angeordnet, dass ein Begegnungszelt errichtet wird, ein irdisches Heiligtum, das nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden soll. Und so war dieses Zelt Gottes auf Erden umrahmt und der erste Vorhang, durch den der Mensch dann hindurchgehen durfte, war der Platz, wo das Opfer dargebracht wird und die Reinigung. Wir im Neuen Testament erkennen schon, es ist das Erlösungsopfer Jesu Christi und die Reinigung im Wort Gottes. Der zweite Vorhang führt dann in das Heiligtum. Da dürfen nur Priester hineingehen, um das Opfer des Lobes darzubringen, wo das Volk erinnert werden soll, dass es durch das Manna, also aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, lebt und im Licht Gottes den Leuchter. Und dort bringt dieses Volk das Opfer des Lobes dar, nämlich die Priester. Und das dritte, der letzte Vorhang in das Allerheiligste, den durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr mit dem Opferblut hineingehen und Versöhnung erwirken für sich und die anderen. In diesem Heiligtum ist der Gnadenstuhl, die Gegenwart Gottes, über der Bundeslade, wo der Vertrag Gottes, der Bund Gottes aufbewahrt wird. Wenn wir das jetzt im Neuen Testament bedenken, ist das Herrliche, dass wir Zugang haben dürfen in das himmlische Heiligtum, nicht mehr in das irdische. Aber beim Tod Jesu wurde auch in dem irdischen Heiligtum der Vorhang von oben bis unten entzweit. Aber dann ist Jesus nach der Auferstehung als hoher Priester nach der Ordnung des Melchisedech hineingegangen in das Allerheiligste des Himmels mit seinem Blut und hat ewige Erlösung und Versöhnung erwirkt. Und so lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Christi, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, also seine Menschwerdung, Und da wir einen hohen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Dieser Zugang in das himmlische Heiligtum, darum versammeln wir uns in den himmlischen Örtern, das ist jetzt der Weg, der durch diesen Vorhang in das Allerheiligste geöffnet wird, durch Jesu Erlösungstod und Auferstehung. Und so gehen wir diesen lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, weil der hohe Priester eben das bewirkt hat. Und in Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also, es ist so wichtig, dass wir hinzutreten, und zwar voll Glauben, in der Gewissheit, dass wir gerecht gemacht worden sind durch den Glauben und nun diese Freimütigkeit des Lobes, der Anbetung haben dürfen. Wir sind ein priesterlich-königliches Volk, das in den himmlischen Heiligtum vor dem Allerheiligsten hineintritt, wo Jesus Christus, unser hoher Priester, ist in Ewigkeit. Das Zweite, was das Volk Israel als besondere Führung durch Gott erfahren durfte, war, nachdem es den langen Weg der Bewährung durch die Wüste gehen konnte und nun das gelobte Land einnehmen konnte und es ein eigener Staat und eigenes Volk wurde, hatte auch dann einen Gott wohlgefälligen König in David. Und von dieser Zeit denken die Israeliten immer wertschätzend. Damals war das Königtum zugleich ein Bild für das Reich Gottes in ihrer Mitte. Sie hatten Frieden vor den Feinden und sie hatten Ordnung gemäß dem Geist Gottes. Aber sie haben diese Königsherrschaft Gottes, das Königreich, verloren, indem sie abwichen in ihrem Glauben an ihren Gott und anfingen, alle anderen Völker immer wieder zu kontaktieren als Verbündete. Sie haben nicht die Führung von Gott gesucht, sondern die Führung durch Menschen. Und so kamen die Feinde, nahmen eines Tages dieses Land ein, eroberten es und sie wurden in das Exil geführt nach Babylon. Aber Gott hat ihnen schon verheißen, dass er sie zurückführen wird und das Königtum Davids wieder errichten wird, erneuern wird. Und darum hören wir, dass auch im Neuen Testament das Volk dieses Königtum erwartete, als Jesus auftrat und Jesus verkündete, das Reich der Himmel ist nahe, kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und die Menschen sind dann in Scharen Jesus nachgefolgt. Und sie riefen ihn an, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sie sahen in Jesus den verheißenen Sohn Davids, der wiederkommt in Herrlichkeit und das Reich aufrichten wird. Nach der Auferstehung fragten die Jünger Jesus. Das hören wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6. Da fragten sie ihn, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu erkennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also der Vater wird bestimmen, wann dieses Reich Gottes wieder aufgerichtet wird, wann der Sohn des Menschen kommen wird in Herrlichkeit, und alle Reiche dieser Welt werden vor ihm wie Staub zerfallen, weil das Reich Gottes aufgerichtet wird durch Jesus. Wir aber im Neuen Testament sind im Reich Gottes. Wir haben diese himmlische Hoffnung in Christus Jesus. Wie 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 1 Paulus schreibt: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Er ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung auf das ewige Leben, sagt Paulus im Titusbrief. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählung Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott hat uns in Jesus Christus ewiges Leben verheißen. Und das ist diese Barmherzigkeit und dieser Friede. Und so lesen wir in Titus Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also diese Gnade Gottes ist erschienen in Jesus. In Jesus ist das Reich Gottes gekommen. Und in ihm haben wir diese glückselige Hoffnung, nämlich auf die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns vor aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das fähig ist, gute Werke zu tun. Er wirkt Erlösung, er bereitet uns zu seinem Eigentumsvolk, das fähig ist, die Werke zu tun, die Gott bereitet durch uns und in uns. Das ist eigentlich das Reich Gottes. Gott herrscht, Jesus Christus in uns, er wirkt durch uns und in uns. Und das ist das Reich Gottes in uns. Die Gegenwart Gottes hat Israel im Alten Testament auch erlebt, beim Auszug aus Ägypten, dem Gott immer wieder sich offenbart hat als ein anwesender Gott, so wie 2. Mose Kapitel 13, Vers 21 sagt. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Sie konnten also immer unter der Gegenwart Gottes ziehen. Bei Tag war es eine Wolke, eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und da geschieht eine Veränderung. Das Volk Israel ist in dieser Gegenwart Gottes umgestaltet worden. Der erste Korintherbrief sagt das in Kapitel 10, Vers 2. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke, in dieser Gegenwart Gottes. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels aber war Christus. Die geistliche Speise war das Manna, das Erstaunliche. Und so kann Gott sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gott hat gesprochen, das Manna wird morgen zusammen sein und ihr könnt es einsammeln und ihr könnt davon leben. Und auch der Durst in der Wüste. Mose bekam den Auftrag, den Felsen zu schlagen, und da kam Wasser aus dem Felsen. Der geistliche Felsen ist Christus. Und diese Gegenwart Gottes, die das Volk Israel auf diese Weise erlebt hat, erleben wir jetzt im Neuen Testament auf einer höher gestellten Form. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, steht nämlich Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden durch sich selbst vollbracht hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also Jesus, der erhöhte Herr, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. In Jesus ist also wieder die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig unter uns. Darum kann Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jesus ist die Fülle dieser Gegenwart Gottes. Und auch der 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 4, bei den Ungläubigen aber, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtete, welcher Gottes Ebenbild ist. Bei den Ungläubigen ist diese Herrlichkeit Gottes nicht zu finden. Sie finden sie nicht in Jesus Christus. Ihre geistlichen Augen sind verblendet. Vers 5. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in eurem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Also die Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus in unserem Herzen offenbar geworden, als wir gläubig wurden, als wir Jesus Christus aufnahmen als unseren Retter und Herrn. Und so wie es heißt, alle, die an ihn glauben, dass sie nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben, eben ins Reich Gottes kommen und dort regiert und herrscht, Jesus Christus, der Heilbringer. Er ist der, das Licht bringt in diese Zeit, in diese Welt. Jesus, das Licht in unserem Herzen. Aber wenn es in unserem Herzen Licht ist, sehen wir alles unter diesem Licht. Und wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für den, der uns zubereitet hat für diese Herrlichkeit. Und so werden wir jetzt auf Erden der Tempel Gottes. Im Alten Testament war in Jerusalem ein Tempel errichtet aus Steinen. Und er wurde oft sehr bewundert. Salomo hat einen herrlichen Tempel errichtet, aber die Sünde Israels hat dazu geführt, dass die Feinde diesen Tempel zerstört haben. Und er wurde wieder einer aufgebaut und Herodes, der hat diesen Tempel wieder herrlich ausgestaltet. Er wollte sich bei seinem Volk beliebt machen. Und so sagten eines Tages die Jünger zu Jesus in Matthäus Kapitel 24, als sie mit ihm redeten. Und Jesus trat hinzu und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger heran zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Der Tempel aus Steinen wird nicht ewig bestehen. Er wird eines Tages zerstört werden. Aber im Neuen Testament, da hat Jesus eine Gemeinde gegründet, die sein Tempel ist. Jesus sagt: Reiß diesen Tempel nieder, nehme seinen Leib, in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. In der Auferstehung wird er den Tempel, nämlich die Gemeinde, errichten, wo wir Glieder an seinem Leib werden und so ein Tempel Gottes werden. Und so steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also wir sind die, wo Gott in uns wohnt. Es ist ja in uns Licht geworden durch das Evangelium, dass Christus in uns wohnt und wir in ihm, dass die Herrlichkeit Gottes in uns ist, im Angesicht Jesu Christi. Und der 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16: Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also im Neuen Testament ist der Tempel Gottes die Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir so leben als Versammlung, indem wir geistlich vor den himmlischen Örtern uns versammeln vor Christus, dass wir Tempel des lebendigen Gottes werden. Untereinander Glieder, er aber das Haupt. Und so ist die Gegenwart Gottes offenbar in der Gemeinde, weil Jesus Christus und sein Geist in uns ist. Und das soll auch die Ungläubigen spüren, dass hier Gott gegenwärtig ist. Dieser Tempel Gottes im Alten Testament wurde aus Steinen aufgebaut. Und das Erstaunliche war, Salomo hat diesen Tempel geplant und aufbauen lassen, dass nicht am Ort, wo der Tempel errichtet wurde, die Steine erst zubereitet wurden, sondern vorher schon. So lesen wir im 1. Könige, Kapitel 6, Vers 7. Und als das Haus erbaut wurde, da wurde es aus Steinen gebaut, die fest behauen aus dem Bruch kamen, sodass man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte, während er erbaut wurde, nämlich der Tempel Gottes. Also der Tempel besteht aus vielen einzelnen, ganz genau zubereiteten Steinen. Auch die Akropolis in Athen wurde so errichtet. Es wurde genau geplant, aber dann zubereitet und zusammengestellt. Und sagen wir auch in Markus Kapitel 13, Vers 1, und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Jesus antwortete und sprach: Sieh diese großen Gebäude, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Diese Steine, die so kunstvoll und so massiv scheinen, haben nicht Bestand. Aber im Neuen Testament, wo die Gemeinde der Tempel Gottes ist, da werden wir, die einzelnen Glieder, solche lebendige Steine, die auferbaut werden in Christus. Wie 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4 sagt. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Das ist unsere Aufgabe, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und dieser Eckstein ist Jesus Christus. Und Israel hat das nicht anerkannt, dass Jesus die Grundlage von allem ist, auf die die Gemeinde gebaut wird. Petrus ist nur ein lebendiger Stein, der dazu gebaut wird, gelegt wird. Ein Stein des Anstoßes war Jesus, ein Fest des Ärgernisses für die Ungläubigen, weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nahmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Hier sehen wir wieder, dem Wort Gottes glauben ist das um und aus, damit wir recht erkennen, dass Jesus der Eckstein ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr ein Nichtvolk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. So sind wir also dieser Tempel Gottes, wo Jesus Christus der Eckstein ist, wir Glieder an seinem Leib. Und so ist Jesus Christus derjenige, der offenbar macht, wie der wahre Tempel aussieht, nämlich wo Jesus Christus das Haupt ist und wir Glieder an seinem Leib sind. Und er ist der hohe Priester, der eintritt in das Allerheiligste und wir dort eine ewige Erlösung empfangen. Und so dürfen wir schon selber auch hineingehen in dieses himmlische Heiligtum, in den allerheiligsten Raum der Gegenwart Gottes, um in Jesus Christus ein priesterlich-königliches Volk zu sein, um die Ruhmestaten Gottes zu verkünden und zu bezeugen, in Jesus Christus ist das Heil. Und so wird in dieser Gemeinschaft, in seiner Gemeinde auf Erden, die Gegenwart Gottes offenbar, das Reich Gottes offenbar, der hohe Priester Jesus Christus offenbar, die Herrlichkeit Gottes offenbar.